Der Weg nach Emmaus. Hören wir zunächst einmal einige Worte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unser oberster Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen, und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das geschah alles vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh über seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Nehmen wir uns jetzt eine Zeit der Stille. Ich habe ein paar Folien gemacht mit Begriffen, die die Stimmung dieser beiden Männer möglicherweise widerspiegeln können. Und vielleicht finden Sie für sich persönlich da auch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Machen wir einmal einen Zeitsprung. Es ist Sonntagmorgen. 2 Männer gehen nebeneinander her. Sie kommen gerade aus Jerusalem. Es ist bereits der 3. Tag, der alles verändert hat. 3 Tage Karfreitag, wie kann man sowas aushalten? 3 Tage Empfindungen, Gefühle, so wie wir sie eben beschrieben gesehen haben. Das ist doch das Beste, man geht seine eigenen Wege, weil die Alten haben ja doch nicht viel gebracht. In eine Sackgasse haben sie geführt, ins Nichts. Also wechseln diese beiden Männer ihre Richtung, auf der sie unterwegs waren, kehren um und damit kehren sie diesem Traum, der zum Albtraum geworden ist, den Rücken. Und jetzt versuchen sie zu retten, was möglicherweise zu retten ist. Zumindest die eigene Haut, nur weg. Jetzt herrscht Stillstand, nichts geht mehr. Wir hatten gehofft, das ist die Bilanz, die sie ziehen. Das ist wie so ein Refrain im Plusquamperfekt, die vollendete Vergangenheit. Mehr als vergangen, als wäre es nie gewesen. Selbst der eine Name scheint verloren. Es ist uns ja nur einer überliefert von den beiden. Wie das Wissen ums eigene Ich. Mit leiser Ironie scheint, das fällt Lukas nur der Name dieses einen Mannes ein. Und dieser eine Name, der kann nicht halten, was er verspricht. Der Mann heißt Kleopas. Und das heißt eigentlich wörtlich übersetzt in seiner Bedeutung der Ruhmglänzende. Da glänzt gar nichts mehr. Sie bleiben voller Traurigkeit stehen, heißt es bei Lukas im Kapitel 24, Vers 17. 3 Tage Karfreitag, 3 Wochen, 3 Monate, vielleicht 3 Jahre. Gibt es unter uns Leute, die sowas kennen? Irgendwas ist passiert und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Und es scheint auch nie mehr so zu werden, wie es einmal war. Und da ist man ja oft genug mit sich selbst sehr beschäftigt. Zwar nicht gern allein, aber doch sehr um sich selbst drehend. Zu zweit geht's leichter und die beiden haben das genauso gedacht. Zumindest bis Emmaus schaffen wir es heute noch. Man hat ja genug zu reden, auch wenn die Rede nicht wirklich vom Fleck kommt und man immer um sich selbst kreist. Wenn der Mut verloren gegangen ist, die Hoffnung auf dem Weg zum Grab, dann kann das durchaus der Rede wert bleiben. Und dann sprechen wir darüber als Menschen, was uns belastet und was uns bedrängt. Erinnerungen, wie alles gekommen, aber wie auch alles gegangen war. Trauerarbeit eben. Aber die Bibel sagt an dieser Stelle mal eine ganz treffende Aussage. Kann ein Blinder einen Blinden führen? Wie hätten die beiden sich wirklich selber helfen können? Da werden ja Ängste beschworen, da wird alles hin und her erörtert. Und man ist miteinander betrübt, das Herz ist verzagt, man bestätigt sich das, aber weiß auch nicht weiter, was wird kommen? Wir wissen es nicht. Wir hatten gehofft. Stillstand, festgefahren. Das war damals so, wie es auch heute passieren kann. Aber erlaubt mir diesen Hinweis, echte Seelsorge sieht anders aus. Wie oft erleben wir das, dass wir allein, wenn wir uns zurückziehen, wenn alles still zu stehen scheint, nicht weiterkommen. Wir suchen uns Leidgenossen, dann wird gemeinsam getrauert. Aber wir drehen uns im Kreis. Echte Seelsorge sieht anders aus. Und ich darf diese Stelle einfach nutzen, um noch einmal darauf hinzuweisen, wir haben gute Seelsorge hier in der Gemeinde, die von außen diesen Kreis des Stillstands durchbrechen können, wenn es diesen Stillstand gibt. Seid mutig und nehmt das in Anspruch. Ich vermeine nämlich aus den Zeilen von Lukas, die Gemütsverfassung dieser beiden Emmaus-Jünger erkennen zu können. Sie sind ja unterwegs von einem Nichts ins andere. Was erwartet sie in Emmaus? Ein kleiner Raum mit einem Tisch, ein bisschen Brot haben sie da, das erfahren wir dann später, etwas zu trinken. Die haben ja nur ein Thema, reden also immer im Kreis herum, sehen keinen Ausweg, wie mit Blindheit geschlagen. Wörtlich heißt es, ihre Augen wurden gehalten. Lukas kennt den starren Blick der Verzweifelten, den Blick der Leere, der nichts außer sich selbst wahrzunehmen imstande ist. Und dann bringt es Lukas mit der Akribie eines Arztes, der er ja war, auf den Punkt. Viele Übersetzungen schreiben, die beiden waren traurig. Und das reicht überhaupt nicht hin und trifft den genauen Kern dessen, was hier eigentlich steht, nicht. Lukas gebraucht ein Wort, das kommt weit eher an eine präzise Diagnose eines Arztes heran. Wörtlich übersetzt heißt es, die beiden waren nicht nur traurig, sondern sie waren finster blickend, sie waren sauertöpfisch. Da ist etwas von Verliebtheit in die eigene Trauer zu spüren, von Selbstmitleid. Und Sie wissen ja, Selbstmitleid führt zum Stillstand. Schauen wir noch etwas genauer hin. Es war nicht nur Stillstand, es war auch sehr vorherrschend das Thema Enttäuschung. Die beiden sind enttäuscht und wenn wir versuchen, uns in sie hineinversetzen, glaube ich schon, dass wir das verstehen können. Vers 21, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Wie lange haben diese Menschen, das ganze Volk, darauf gewartet, dass endlich mal einer kommt, der richtig auf den Tisch haut? Und der von dieser vielbeschworenen und vielbesungenen Freiheit der Kinder Gottes, die ja von Gott befreit worden sind durch eine so lange Geschichte. Und bemerken wir bitte, mit welcher Intensität in der Tradition des Judentums das Jahr für Jahr gefeiert worden ist, dass sie in die Freiheit geführt wurden. Und wieder sind sie unfrei zu der damaligen Zeit. Und jetzt keine Hoffnung und keine Erwartung mehr. Natürlich sind sie enttäuscht. Sie sind enttäuscht von Gott. Sie sind enttäuscht von Menschen. Ist ein bisschen wie im Roulette, nicht? Wir setzen alles auf eine Zahl und dann gewinnt die andere. Und der ganze Einsatz ist flöten. Können wir das verstehen, dass Leute sagen, ich habe meine ganze Kraft gegeben für meine Familie. Dann ging die Ehe auseinander. Ich komme aus einem fernen Land hierher und dann bin ich doch allein. Ich habe alles gegeben für meinen Arbeitgeber. Die Firma wurde übernommen von einem Großkonzern aus dem Ausland und dann wurde der Bedarf an Mitarbeitern optimiert. Ich habe alles investiert in meine Gemeinde. Und jetzt das. Manche sind erschöpft, überfordert, müde. Das haben sie nicht gewollt. Und Christen geht es doch ganz genauso. Da stehen wir plötzlich vor dem Ruin dessen, was wir uns mühsam über Jahre hinweg aufgebaut haben. Und wir schaffen es nicht. Die Erwartungen sind nicht erfüllt worden und das Schlimmste von allem, Gott, von dem wir oft so großartig sprechen, zu dem wir so schöne Lieder singen, der hat überhaupt nicht eingegriffen. Jemand wird nicht krank, eine schwierige Situation, ein Streit löst sich nicht einfach. Jemand wird nicht gesund, wollte ich sagen. Und Gott scheint nichts zu tun. Das Fundament, auf das ich gesetzt habe, es trägt einfach nicht mehr. Und das ist schon eine bittere Erkenntnis, eine Enttäuschung. Also ich kenne das und aus Gesprächen mit manchen von euch weiß ich das auch. Ihr kennt das ebenso. Vielleicht ist es schwer zuzugeben, dass es so ist und zu sagen, ich bin von Gott enttäuscht. Gerade als ich ihn gebraucht habe, da habe ich nichts von ihm gehört, da habe ich nichts von ihm erlebt. Ich muss irgendwie da alleine durch. Er ist weit weg, wenn er überhaupt da ist. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Und jetzt ziehen die beiden Konsequenzen und bleiben doch stehen. Sie gehen nämlich einfach, soweit die Füße tragen, weg. Es reicht an diesem Nachmittag bis Emmaus, 11 Kilometer haben wir gehört, weg von Jerusalem, von Freunden, von Gott. Jerusalem ist ja die Stadt, in der Gott anwesend ist. Sie gehen weg von da. Sie erwarten nichts mehr. Eine Frage an dich. Erwartest du noch etwas von Gott? Nach all den Jahren, nach all den Erfahrungen? Oder bist du vielleicht innerlich auch schon gegangen, obwohl du möglicherweise heute Morgen hier sitzt? Sind die Träume zerbrochen, alleine gelassen? Dann geht es dir wie diesen beiden Leuten hier. Was diese beiden aber nicht ahnen, und das darf doch für uns auch gelten, Gott geht ihnen nach. Jesus geht ihnen nach, obwohl sie ihn verlassen haben, diesen Gott in Jerusalem. Obwohl sie ihm den Rücken gekehrt haben, auf dem Weg sind in ihr eigenes. Da, wo sie wenigstens wissen, wo was steht und wo sie alles selbst gestalten können. Jesus tut das, er geht uns nach. Die beiden jedenfalls hier, die haben das nicht gemerkt. Ihre Augen waren verschlossen. Und wer von uns kennt das nicht auch möglicherweise? Unsere Augen sind zu, wir merken es nicht. Wir sehen ihn nicht, wir spüren ihn nicht, wir können es nicht glauben. Wir sind enttäuscht. Und dann passiert es, dass wir falsche Schlussfolgerungen ziehen. Dass wir sagen, das, was in diesen ganzen frommen Läden hier alles so gemacht wird, das betrifft mich ja nicht, es hilft ja nicht. Ich muss nicht zu allen meinen Schwierigkeiten, die ich sowieso schon habe, auch noch diese Schwierigkeiten dazu nehmen. Jeden Sonntagmorgen so früh aufzustehen. Als ich mal längere Zeit krank war und nicht in die Gemeinde gehen konnte, da habe ich nach einiger Zeit gedacht, ach, das ist auch nicht schlecht, mal so am Sonntagmorgen ausschlafen. Nach all den Jahren jeden Sonntag früh irgendwo in den Gottesdienst zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Freiheit auch eine Lösung scheint, die einem gut dünkt. Aber man dreht damit einem Angebot, nämlich dass Gott einen begleitet, den Rücken. Es ist ja in der Regel so, es gibt immer mehrere Blickwinkel, egal was passiert. Vieles scheint ja alternativlos. Irgendetwas, was ich erlebe, was ich beobachte, das kann nur so und nicht anders sein. Und in dieser Subjektivität schränken wir uns nicht selten unnötig ein. Das Beispiel hier ist, sie berichten im Vers 24, wir haben es eben gehört, der Leichnam von Jesus ist doch tatsächlich verschwunden. Das auch noch. Ja, nicht nur, dass er nicht Israel erlöst und errettet hat, nicht nur, dass er eingegriffen hat, vom Kreuz herabgestiegen ist, man hat es ihm ja angeboten. Ne? Die Spötter hatten gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach mal hier richtig einen auf Rambo. Dann zeig mal richtig, was du drauf hast und komm runter vom Kreuz, was noch nie einer vorher gemacht hat. Und mach hier alles kurz und klein, weil du bist doch der Herrscher der Welt. Das war die konkrete Erwartung. Und damit haben sie ihn am Kreuz verspottet. Deswegen konnten sie ihm ja diese Krone aufsetzen. Deswegen haben sie ihm ja als König gehuldigt. Weil die Könige, was haben die gemacht? Die sind mit Macht und mit Schwert wie Rambo aufgetreten. Und haben alles kurz und klein gemacht, was ihnen nicht in den Kram gepasst hat. Das war die Lebenswirklichkeit die ja bis heute in vielen Ländern nicht anders ist. Vergessen wir das bitte nicht. Da gibt es Menschen, die benehmen sich so und sitzen ganz weit oben in Entscheidungsgremien. Und Jesus hat das nicht getan. Und jetzt ist er auch noch weg. Sie können ihn noch nicht mal anständig beerdigen. Die einzige logische und sinnvolle Lösung, nämlich dass er aufersteht, die ist ihnen überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das wäre aber die einzig richtige gewesen. Wie sollten sie auch? Schauen wir mal, wie lange Menschen mit Jesus ganz eng unterwegs waren und es nicht verstanden haben. Noch am Mittwoch haben wir das vorgelesen, hier miteinander. Jesus sagt zu seinen Jüngern beim letzten Mal, und ich werde begraben werden und wieder auferstehen. Der Nächste, der sich zu Wort meldet, war Petrus. Erinnert ihr euch? Und was sagt Petrus? Wie begraben und auferstehen? Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Nee. Das fragt er nicht, der Petrus. Er sagt, und wenn alle dich verlassen, ich bin derjenige, der nicht weggeht. Der Petrus hat nichts begriffen, gar nichts. Und die Jünger um ihn herum auch nicht. Die ganzen Leute, die immer wieder gehört haben, und Jesus hat es immer wieder gesagt, ich bin gekommen, um für euch zu sterben, um aufzuerstehen und die Herrschaft an mich zu nehmen. Das haben die vergessen. Und als dann die beiden tatsächlich, wir werden am Sonntag davon hören, verstanden haben, wer sie da begleitet, als sie den Auferstandenen erlebt haben, gehen sie doch zurück nach Jerusalem, sagen allen anderen Jüngern, er lebt. Und was passiert? Sie klatschen alle fröhlich in die Hand und sagen, er lebt. Nein, sie haben es nicht geglaubt. Auch die haben es nicht geglaubt. Und wir können dann später noch einmal lesen, das kommt in der Apostelgeschichte. Da heißt es, ihnen zeigte sich Jesus nach seinem Leid und seiner Auferstehung durch viele Beweise als der Lebendige. Er hat sich unter ihnen sehen lassen, 40 Tage lang, und vom Reich Gottes zu ihnen gesprochen. Und die, die jetzt da zusammen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Ist das zu fassen? Die hingen immer noch an dieser alten Vorstellung von diesem König, der das Reich auf der Erde mit Schwert und Krieg aufbaut. Selbst als er auferstanden ist, haben sie es nicht begriffen. Wie sollten sie es also an dieser Stelle auch begreifen können? Falsche Schlussfolgerungen. Wir drehen um uns selbst. Wir können uns nicht vorstellen, dass etwas von Gott über alle unsere Vorstellungen hinaus möglich wird. Aber genau darum geht es an Karfreitag. Und ich finde das einen Trost. Zum einen und zum anderen, ich finde es eine Aufforderung an uns. Zunächst der Trost. Ich brauche mich, glaube ich, nicht dafür zu schämen und ihr solltet es auch nicht tun. Ich muss nicht verzweifeln, wenn mir die Herausforderungen des Lebens wirklich zu schaffen machen. Es scheint so zu sein, dass bei allem Unterwegssein mit Christus, auch für seine Nachfolger, bis heute Stillstand, Ungewissheit, Hoffnungslosigkeit und Angst dazugehören. Nicht umsonst muss Jesus so oft sagen, habt keine Angst. Ich habe diese Welt überwunden. Habt keine Angst. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir nicht klarkommen ohne Christus. Aber es ist auch gleichzeitig eine Herausforderung. Eine Herausforderung, dass wir eben da nicht stehen bleiben. Dass wir uns im Leid, in einer solchen Schwierigkeit nicht um uns selbst drehen, dass wir keine falschen Schlussfolgerungen ziehen. Jemand sagte einmal einen weisen Satz, und ich glaube, den durch meine Lebenserfahrung bestätigt zu sehen, dass viele Menschen in Leid und unter Druck und auch eben Christen in der Richtung unterwegs bleiben, in der sie vorher unterwegs gewesen waren. Und es ist leider so, dass Christen auch dann, wenn ihnen Dinge zustoßen, die sie nicht verstehen, die sie nicht wollen, Enttäuschungen, Zurückweisung, Ärger, Frust, verbittern, um sich selbst kreisen, sich innerlich verabschieden. Und deswegen ist es vielleicht sogar eine Warnung. Eine Warnung dahingehend und eine Aufforderung, schau doch bitte einmal zunächst bei dir selbst nach. Kann es sein, dass das, was du erlebst, auch damit zu tun hat, wie du lebst? Dass Dinge zurückkommen auf dich selbst und nicht die anderen alle schuld sind und deine Hoffnungslosigkeit da enden darf, wo du sagen darfst, Herr, schenke mir neues Leben, neue Hoffnung, neue Perspektive und neues Ziel. Vielleicht hat ja der zweite Jünger deswegen keinen Namen, weil du ihm den deinen für die Dauer dieser Geschichte zur Verfügung stellen kannst. Womöglich hat Lukas, der Arzt, unser lieber Freund, wie es einmal im Kolosser heißt, die Rolle absichtlich unbesetzt gelassen, damit für deine Enttäuschung, für deine eigene Blindheit Platz bleibt und du sagen kannst, ich bin der Zweite und ich gebe dem meinen Namen. Und ich möchte gerne offen sein dafür, dass der, der sagt, ich bin da für dich, ich werde für dich da sein, dass der mir begegnet auf meinem Weg, ich das vielleicht noch gar nicht merke, dass er schon längst da ist. In dem, wie ich unterwegs bin, vielleicht mit dem Rücken nach Jerusalem, um das Bild zu gebrauchen. Ein letztes zum dran weiterdenken und mitnehmen. Dieses Wort, das ich vorhin gesagt habe, alternativlos, das ist schon ein schlimmes Wort. Jesus tritt an die Seite der beiden Männer und jetzt haben sie eine Alternative. Es gibt in der Regel eine Alternative. Jetzt ist die Frage, bleiben die da stehen, wo sie stehen? Wählen sie den Weg der Sicherheit, indem sie auf ihre eigenen Möglichkeiten trauen? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, wir kennen das gut. Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand und sagen, nun gut, Plan A hat nicht funktioniert, dann mache ich eben Plan B. Ich setze alles auf meine Karte. Oder gehen Sie das Wagnis ein, diesem Wegbegleiter zu vertrauen und zu sagen, auch wenn ich gar nichts spüre von deiner Macht, du bist doch da, ich vertraue dir, weil du eine Zukunft und einen Auftrag für mich hast. Nehmen wir das einmal mit durch die stille Zeit des Karsamstags und sind gespannt, was Andreas Mang an Ostersonntag zu dieser Thematik fortsetzen wird. Amen.